Heute ist Donnerstag, der 18. Dezember 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo alle zusammen. Hallo Michael.
Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Wir beginnen unsere Diskussion über aktuelle Ereignisse mit einem tragischen Vorfall in Sydney, Australien. Dort wurden bei einem Anschlag am Bondi Beach am ersten Tag der Hanukkah-Feierlichkeiten 15 Menschen getötet. Danach sprechen wir über den bevorstehenden vierten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine und was dies für Europa bedeutet. In unserem Wissenschaftsthema geht es heute um eine Studie, die zeigt, dass Menschen deutlich monogamer sind als andere Primaten. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über die Entscheidung des Magazins Time, die Architekten der KI zur Person des Jahres 2025 zu ernennen.
Danke, Jana. Liebe Hörerinnen und Hörer, jede Woche bringen wir Ihnen interessante Diskussionen über aktuelle Themen aus aller Welt. Wir hoffen, dass Ihnen diese Diskussionen helfen, das Lernen der deutschen Sprache zu bereichern und zu vertiefen. Schenken Sie also jemandem, der Deutsch lernen möchte, dieses Jahr zu den Feiertagen ein Geschenkabo für unser Programm.
Oder ein Geschenkabo für eines unserer anderen Sprachprogramme, für Italienisch, Spanisch oder Französisch.
Eine sehr gute Idee.
Aber jetzt geht es weiter mit den Ankündigungen. Michael, erzähl uns doch bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf Verbs meaning to think. Es geht um etwas typisch Deutsches: Sauerkraut. Es ist so deutsch, dass die Deutschen in anderen Ländern auch Krauts genannt werden. Wir sprechen darüber, wie es zu diesem Spitznamen kam und warum Sauerkraut so gesund ist. Und wir werfen einen Blick zurück auf die 80er Jahre. Man kann sagen, dass dieses Jahrzehnt Schnee von gestern ist. Und genau das ist auch die Redewendung dieser Woche: Schnee von gestern. Viele halten die 80er Jahre jedoch für eines der besten Jahrzehnte aller Zeiten. Ich zum Beispiel.
Interessante Themen. Da bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen.
Los geht's. Duldung antisemitischer Symbolik ebnet den Weg für tatsächliche Gewalt.
Bei einer Massenschießerei während einer Hanukkah-Feier am 14. Dezember am Bondi Beach in Sydney, Australien, wurden mindestens 15 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt. Zwei Männer eröffneten Feuer auf eine Menschenmenge, darunter Familien und Kinder, bevor die Polizei einen der Angreifer erschoss und seinen verletzten Sohn festnahm. Es war eines der tödlichsten Massaker der Geschichte Australiens. Premierminister Anthony Albanese bezeichnete den Vorfall als einen gezielten Angriff auf jüdische Australier und stufte ihn als Terroranschlag ein. Der Anschlag ereignete sich vor dem Hintergrund eines Anstiegs antisemitischer Vorfälle in Australien seit dem Angriff der Hamas im Oktober 2023. Muslimische Organisationen verurteilten den Anschlag und forderten Gerechtigkeit. Der Anschlag verdeutlicht die zögerliche Haltung westlicher Regierungen gegenüber den durch anti-israelische Ideologie angeheizten tödlichen Bedrohungen für ihre jüdischen Bürger. Solche Bedrohungen führen, wenn sie ignoriert werden, am Ende zu Anschlägen wie in Sydney, Washington und Manchester.
Zögerliche Haltung? Ich finde, das ist etwas zu milde formuliert. Die Zurückhaltung der Regierungen, diese Bedrohungen anzuerkennen, geschweige denn, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, ist gefährlich und kann verheerend sein.
Ich glaube, du siehst die Situation etwas zu schwarz. Die Regierungen haben Maßnahmen ergriffen. Schließlich gibt es Gesetze gegen Hassverbrechen und die Polizei hat Anschläge gestoppt.
Mir geht es um Prävention, Jana. Einen Anschlag zu stoppen, wenn ein Blutbad bereits im Gange ist, ist nicht genug. Ich vermute, dass die Behörden aus Angst, bestimmte Gruppen zu verärgern, zu zögerlich sind, gegen verbale Drohungen vorzugehen.
Man kann nicht einfach gegen Demonstrationen und Meinungsäußerungen vorgehen, nur weil einem die Botschaft nicht gefällt.
Ich denke, die Grenze liegt bei direkter Aufwiegelung und Gewalt. Wenn Menschen Slogans wie Intifada Revolution oder From the River to the Sea skandieren oder sich wie Terroristen kleiden, ist das mehr als nur Meinungsäußerung. Das ist Einschüchterung.
Aber wenn wir jeden Protest als Bedrohung interpretieren, laufen wir Gefahr, auch legitime Meinungsverschiedenheiten zu unterdrücken.
Ich glaube, dass wir sehr wohl in der Lage sind, zwischen legitimen Meinungsverschiedenheiten und symbolischer Gewalt, die auf tatsächliche Gewalt hinauslaufen kann, zu unterscheiden. Und ich finde, wir sollten entsprechend handeln. Russlands Krieg gegen die Ukraine nähert sich dem Ende seines vierten Jahres.
2024, das dritte Jahr des Krieges in der Ukraine, war geprägt von langsamen Gebietsgewinnen Russlands im Osten der Ukraine. Außerdem kam es zu einer kurzen Offensive der Ukraine in die russische Region Kursk. 2025 rückten dann die Friedensverhandlungen aufgrund der sich ständig ändernden Bedingungen der USA wieder in den Fokus. Eine der Hauptforderungen der Trump-Regierung ist, dass die Ukraine die derzeit von Russland besetzten Gebiete an Russland abtritt, um Frieden zu erreichen. Dies wird von den meisten europäischen Regierungschefs als kremlfreundlich angesehen und als Ausdruck eines grundlegenden Missverständnisses der Ziele Putins gewertet. Es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass Putin sich damit zufrieden geben wird, nur kleine Teile der Ukraine einzunehmen und den Krieg daraufhin zu beenden. Putin ist darauf fixiert, den Ruhm der Sowjetunion und ihren Einflussbereich in Osteuropa wiederherzustellen. Bekanntlich bezeichnete er den Zerfall der Sowjetunion als die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
Die traurige Realität ist, dass die Ukraine derzeit nicht alle ihre Gebiete zurückgewinnen kann. Aber würde ein Waffenstillstand der Ukraine helfen, sich neu zu formieren und die ukrainischen Gebiete dann zurückzuerobern? Andererseits könnte Russland sich schneller neu formieren und dann wäre ganz Europa in Schwierigkeiten.
Genau. Putin wird nicht aufhören und das weiß man in Europa. Die Ukraine ist nicht Putins Endziel. Das würde die Tür öffnen für weitere Aggressionen gegen Polen, die baltischen Staaten, Finnland und andere Länder, zum Beispiel im Kaukasus und in Zentralasien.
Ich fürchte, der Westen kann nicht viel dagegen tun.
Der Westen kann Russland aber zumindest daran hindern, seine militärische und wirtschaftliche Macht weiter auszubauen.
Indem alle Ressourcen aus dem Westen in die Ukraine fließen?
Ich weiß, dass es zynisch klingt, aber leider sehe ich keine bessere Möglichkeit, Putin zu stoppen. Es liegt im Interesse des Westens, Russland zu besiegen. Sonst werden wir später einen viel höheren Preis zahlen müssen.
Neue Studie. Menschen sind deutlich monogamer als andere Primaten.
Eine Studie, die in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society Biological Sciences veröffentlicht wurde, zeigt, dass Menschen zu den monogamsten Säugetieren gehören. Wissenschaftler haben verschiedene Tierarten evaluiert und festgestellt, dass Menschen eine Monogamiequote von 66% haben, was deutlich höher ist als verwandte Primaten wie Schimpansen 4% und Gorillas 6%. Die Forscher nutzten eine neuartige Methode für diese Studie. Sie analysierten historische menschliche Populationen und berechneten dazu den Anteil der vollbürtigen Geschwister im Vergleich zu Halbgeschwistern. Die Daten wurden mit ähnlichen Statistiken für über 30 Säugetierarten verglichen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen in Bezug auf Paarbeziehungen am ehesten Bibern und Erdmännchen ähneln. Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass menschliche Sozialsysteme eine Besonderheit darstellen. Im Gegensatz zu anderen monogamen Säugetieren leben Menschen in komplexen Gemeinschaften mit vielen männlichen und weiblichen Mitgliedern, innerhalb derer sich Paarbeziehungen entwickeln. Diese Erkenntnisse unterstreichen die besondere Entwicklung der menschlichen Monogamie, die uns von anderen Primaten und Säugetieren unterscheidet.
Also, ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich als Erfolg bezeichnen kann. Eine Monogamiequote von 66% klingt für mich jetzt nicht so beeindruckend. Denn das heißt, dass immer noch ein Drittel der Menschen promiskuitiv ist.
Das stimmt. Aber im Vergleich zu anderen Primaten wie Schimpansen und Gorillas ist das ein großer Unterschied. Ich denke, es zeigt, dass wir als Spezies dazu neigen, starke Bindungen als Paare einzugehen.
Aber ist diese Zahl nicht etwas irreführend? Unser soziales Leben hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte stark verändert. Ich vermute, dass die Monogamiequoten heutzutage anders sind, insbesondere in Großstädten.
Die Forscher weisen darauf hin, dass Menschen im Gegensatz zu anderen Säugetieren in komplexen Gruppen leben. Unsere Beziehungen sind in einen größeren sozialen Kontext eingebettet. Vielleicht ist es das, was uns so einzigartig macht. Und nicht nur die Zahlen allein.
Das mag sein. Trotzdem frage ich mich, ob wir wirklich monogamer sind als andere Tiere. Biber und Erdmännchen scheinen uns in dieser Hinsicht zu übertrumpfen.
Na, zumindest sind wir nicht so schlimm wie schottische Schafe. Nur 0,6% von ihnen sind monogam. Schockierend.
Time kürt Architekten der KI zur Person des Jahres 2025.
Das Magazin Time hat die Architekten der KI zur Person des Jahres 2025 gekürt. Damit hat das Magazin zum dritten Mal in seiner Geschichte einen Preisträger für diese Auszeichnung ausgewählt, der keine Einzelperson ist. Diese Entscheidung spiegelt den weitreichenden Einfluss der künstlichen Intelligenz auf die globalen Nachrichten, den öffentlichen Diskurs und die heutigen Ängste wider. Die rasante Entwicklung der KI hat die Schlagzeilen dominiert und sowohl Begeisterung als auch Besorgnis über die Auswirkungen der Technologie auf die Arbeitswelt, Kreativität und Falschinformationen ausgelöst. Laut Time war 2025 das Jahr, in dem KI ihr volles Potenzial gezeigt und Industriezweige und das tägliche Leben grundlegend verändert hat. Zugleich löste die Technologie jedoch hitzige Debatten über Risiken und ethische Fragen aus. Time betonte, dass niemand einen größeren Einfluss hatte als die Personen, die KI erdacht, entworfen und erbaut haben. Das Magazin würdigte sowohl das Potenzial als auch die Gefahren der Technologie, von wirtschaftlichen Turbulenzen und wachsender Ungleichheit bis hin zu einer außergewöhnlichen Machtkonzentration unter den führenden Technologieunternehmen.
Ich finde, Sie haben vollkommen recht. Alles ist heutzutage von künstlicher Intelligenz geprägt, von der Arbeitswelt bis zur Kultur.
Ich bin nicht davon überzeugt, dass das so positiv ist. Klar, KI ist allgegenwärtig, doch sie löst auch viel Angst und Unsicherheit aus. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze und die Tech-Giganten bekommen zu viel Macht.
Das stimmt. Aber Innovation lässt sich nicht leugnen. Denk nur daran, wie KI die medizinische Forschung und Bildung vorantreibt. Das ist doch phänomenal.
Ja, aber es ist auch beunruhigend. Durch KI verbreiten sich Falschinformationen schneller und in größerem Maße als je zuvor.
Sogar Wörterbücher konkurrieren darum, KI-bezogene Wörter zum Wort des Jahres zu ernennen.
Nur weil Wörterbücher neue KI-bezogene Wörter aufnehmen, heißt das noch lange nicht, dass wir als Gesellschaft wirklich bereit für all diese Veränderungen sind.
Aber ist es nicht gerade deshalb so sinnvoll, dass Time die Architekten der KI gewählt hat? Sie haben diese Ära geprägt, ob positiv oder negativ. Es ist eine Anerkennung ihres Einflusses generell, nicht nur der positiven Seiten. Schließlich war auch Hitler einmal Mann des Jahres.
Vielleicht hast du recht. Ich hoffe nur, dass wir nicht eines Tages zurückblicken und bereuen, einer Technologie, die wir kaum kontrollieren können, so viel Beachtung und Macht gegeben zu haben.
Verbs meaning to think. Die Deutschen und ihr Sauerkraut.
Wenn man an deutsches Essen denkt, kommen einem herzhafte Gerichte wie Bratwurst oder Schnitzel in den Sinn. Dazu wird oft Sauerkraut serviert, was ebenfalls als typisch deutsch gilt. Es scheint sogar so stereotypisch zu sein, dass die Deutschen im Ausland auch Krauts genannt werden.
Also ich glaube, die Deutschen essen bei weitem nicht genug Sauerkraut, um nach dieser Speise benannt zu werden. Ich finde, sie sollten lieber nach dem Döner benannt werden oder zumindest nach der Kartoffel.
Heutzutage magst du recht haben. Deutsche Kartoffel ist auch tatsächlich ein etwas abwertender Begriff für jemanden, der typisch deutsch ist. Der Spitzname Krauts stammt allerdings aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Ich vermute, ich bekomme jetzt wieder eine Nachhilfestunde in Geschichte.
Da hast du richtig vermutet. Kannst du dir vorstellen, warum die Deutschen Krauts genannt wurden?
Ich schätze, weil Sauerkraut damals besonders günstig war und vermutlich einfach herzustellen war. Deshalb haben die Deutschen so viel davon verspeist.
Du bist auf dem richtigen Weg. Sowohl die frischen Weißkohlköpfe als auch das fermentierte Kraut sind sehr lange haltbar. Daher wurde vor allem das deutsche Militär mit Sauerkraut versorgt, auch weil es nahrhaft und gesund ist. Das haben die Briten und Amerikaner mitbekommen. Und daraufhin haben sie den deutschen Soldaten ihren Spitznamen verpasst.
Und was genau ist so gesund daran?
Schon die Seefahrer in den vergangenen Jahrhunderten wussten es zu schätzen, weil Sauerkraut durch seinen hohen Vitamin-C-Gehalt vor der Mangelerkrankung Skorbut schützte. Außerdem entstehen bei der Fermentation Milchsäurebakterien, die gut für unseren Körper sind.
Also, ich werde von Sauerkraut nicht satt. Es ist doch eher eine Beilage. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dann ausgerechnet Soldaten und Seefahrer ihren Hunger damit stillen sollen.
Ich nehme an, es wurde mit fettem Fleisch und Gewürzen angereichert. Denn an sich hat es ja kaum Kalorien.
Und wie genau funktioniert das mit dem Fermentieren? Ich glaube, Weißkohl alleine ist ja noch kein Sauerkraut, oder?
Richtig. Erstmal wird der Kohl geraspelt. Dann wird Salz hinzugefügt, was eine entscheidende Rolle spielt. Denn dadurch werden die Zellen aufgebrochen und der Kohlsaft kann entweichen.
Stimmt. Sauerkraut ist zarter und saftiger als frischer Kohl.
Von dem Saft ernähren sich die Milchsäurebakterien, durch die der Gärprozess zustande kommt. Aber wenn du denkst, dass das Sauerkraut dann schon fertig ist, irrst du dich. Es muss nämlich noch luftdicht abgeschlossen werden und mindestens 10 Tage lang lagern. So richtig gut schmeckt es aber erst nach einigen Monaten.
Ich glaube, ich bekomme so langsam Hunger auf eine deftige Bratwurst mit Kartoffeln und natürlich mit Sauerkraut. Schnee von gestern. This is water under the bridge. Old news. Die 80er, das goldene Jahrzehnt. Wenn ich ein Jahrzehnt wählen müsste, das mir besonders ans Herz gewachsen ist, dann würde ich sagen, die 80er Jahre. Die 80er Jahre waren golden.
Also, ich weiß nicht. Die 80er Jahre sind doch Schnee von gestern. Wieso denkst du, dass ausgerechnet die 80er Jahre das Gelbe vom Ei waren?
Ich halte die 80er Jahre in fast jeder Hinsicht für ein kulturelles und zivilisatorisches Highlight.
Was? Wie kommst du denn darauf? Wenn ich allein an die Mode zu der Zeit denke, laufen mir Schauer über den Rücken. Die dämlichen Leggings, die an Psychotizismus grenzenden grellen Farben, die affigen, aufgeblasenen Frisuren oder die noch idiotischeren Schulterpolster in den Blazern. Das ist doch alles hoffentlich Schnee von gestern. Da waren die 90er doch wesentlich besser.
Bitte nenne mir spontan auch nur einen Film aus den 90er Jahren. Eben.
Pulp Fiction.
Gratuliere. Da schwingt aber ein Fragezeichen. Was die 80er betrifft, so ist die Liste endlos. Back to the Future. When Harry Meet Sally. Die Hard. Das Boot. Alien. Star Wars Empire Strikes Back. Indiana Jones. Airplane. Shining.
Okay, okay. Das sind alles Klassiker und deshalb definitiv kein Schnee von gestern.
Heutzutage kann keiner mehr irgendwelche Filme nennen. Es ist alles identischer Netflix-Brei.
Ja, das Kino selbst ist heute Schnee von gestern.
Ja, das ist sehr schade. Auch die Musik der 80er war klasse. Thriller, I Wanna Dance with Somebody, Purple Rain, Eye of the Tiger, Living on a Prayer, Jump. Hier muss man noch nicht mal die Künstler nennen.
Naja, und praktisch alles von Madonna und Tina Turner.
Definitiv besser als Hit Me Baby One More Time von Britney Spears aus den 90ern.
Nee. Da waren auch noch I Will Always Love You oder Losing My Religion. Die 90er Jahre sind auf keinen Fall Schnee von gestern. Und in den 80ern hattest du fast durchgehend Helmut Kohl. Das ist ja wohl kaum ein Highlight.
Der war auch in den 90ern noch da. Also im Gegenteil, die 80er waren ein Aufbruch. Zumindest das Ende des Jahrzehnts. Es fing an mit Ungarn, wo die Grenzen zum Westen geöffnet wurden, durch die dann Zehntausende DDR-Bürger flohen. Es ging dann weiter mit der sogenannten Samtenen Revolution in der Tschechoslowakei und fand seinen Höhepunkt mit dem Mauerfall am 9. November 1989 in Berlin.
Das war in der Tat ein Hammer.
Das kann man wohl sagen. Die kommunistischen Diktaturen waren plötzlich Schnee von gestern. Und die Zukunft der Welt sah rosig aus. Der Kalte Krieg war gewonnen. Die Leute damals dachten echt, sie hätten Diktatoren in Europa für immer hinter sich gelassen.
Als ob. Ja, das war wohl in der Tat eine euphorische Zeit. Mit so vielen guten Aussichten und so viel Hoffnung. Heute bewegt sich die gesamte Welt in die gegensätzliche Richtung. Der ganze Optimismus von damals ist Schnee von gestern.
Genau. Es mag also sein, dass diese Zeit in den 80ern wirklich einzigartig war und nicht wiederkommt. Das bedeutet aber umso mehr, dass die 80er das beste Jahrzehnt überhaupt waren. Ja, Jana, da sind wir wieder am Ende unserer wöchentlichen Veranstaltung angekommen. Das war die Episode 493. Es war wieder sehr toll, tolle Themen. Ja, ein Film aus den 80ern, der in der Aufführung fehlt, ist der Film Terminator. Was den Bogen spannt zu unserer heutigen Zeit mit der künstlichen Intelligenz. Denn das wurde ja schon in den 80er Jahren thematisiert, dass da einiges in der Zukunft auf uns zukommen wird. Ja, und die Zukunft ist hier. Wir sind im Post-Zeitalter des Terminator angekommen, wo gerade, wie wir gerade festgestellt haben in einer unserer News, das Time Magazine die Kreatoren der künstlichen Intelligenz als die Leute des Jahres klassifiziert haben. Ich hoffe mal, das ist alles auf einem guten Weg und dass das Ende des Terminators uns erspart bleibt.
Ja, das beschäftigt mich auch sehr. Also ich glaube, vor allem dieser letzte Beitrag, dass die 80er Jahre uns gezeigt haben, wie wir uns zum Frieden hin öffnen und dass das vorbei ist. Ich hoffe mal, dass das Pendel wieder in die andere Richtung schwingt und wir mehr Frieden haben werden und dass wir solche Ehrungen für irgendwelche verrückten Menschen wie Hitler und andere Diktatoren, dass wir das nicht in diesen Wege leiten und dass wir vor allem, was die KI angeht, auch ganz vorsichtig sind. Denn solche Filme gab es sicher auch aus bestimmten Gründen, um uns vielleicht auch ein bisschen zu warnen vor unseren Fähigkeiten.
Sehr schöner Schlusssatz. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
Bis dann.